Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der gute Hirte. Und nein, ich bin ein Schäfchen. Ihr habt schon gesehen, ich habe mich passend für das Event angezogen. Vielleicht muss ich mich gleich noch etwas entblättern hier, dann darunter sehe ich aus, als wäre ich geschoren. Der gute Hirte ist ein Teil der großen Reihe, die wir gerade haben, Jesus oder Christus im Zentrum, in der Mitte. Da geht es um Worte wie Auferstehung, Leben, Brot des Lebens, Licht der Welt, Wasser des Lebens, Weg, Wahrheit, Leben, Weinstock, ein Hirte. Das sind alles Worte, die uns vielleicht gar nicht mal so unbedingt äußerlich ansprechen, aber irgendwo unser Zentrum. Jesus ist nicht nur hier in unserer Mitte, so mitten unter uns, wenn wir hier ihn zusammen feiern und mit ihm reden und über ihn was hören. Jesus spricht uns hier in unserem Innersten an, im Zentrum unseres Selbst, in unserem innersten Herzen, hinter den Verteidigungs- und Schutzmauern, die wir uns da aufgebaut haben. Durch schmerzhafte Erfahrungen, vor allem auch in unserer Kindheit, durch Missverständnisse, die immer wieder auftreten, wo wir merken, wir müssen uns schützen. Und wir schützen da etwas ganz Kostbares. Und dieses Innerste, das reagiert irgendwie auf diese Worte. Wo wir irgendwie denken, ja, und manchmal das Gefühl haben, aber mit meinem äußeren Leben hat das vielleicht erstmal gar nicht so viel zu tun. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch beim guten Hirten. Und ich habe da einen Weg entdeckt von innen nach außen. Und ich hoffe, ihr könnt ihn nachvollziehen. Als ich Johannes 10, wo dieser Satz drin steht, mittendrin gelesen habe, hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen Mühe mit diesem Text. Der ist unheimlich lang. Und die Pharisäer, die ihn gehört haben, die ihn hören sollten, die hatten auch ihre Mühe damit. Der Text wird immer mal wieder unterbrochen von einem, hä? Die Pharisäer haben es überhaupt nicht verstanden und gerieten in einen Zwiespalt und am Ende wollten sie Jesus steinigen. Und ich hoffe, das passiert mir hier nicht. Da kommen wir auch nicht mehr zu, aber ich empfehle euch, das nochmal in Ruhe nachzulesen. Ich werde einfach nur einzelne Texte daraus lesen. Es geht in diesem Text über Hirten und Schafe oder den Hirten. Die Bibel ist voll von Hirtengeschichten. Sie ist im Grunde eine Hirtengeschichte. Es geht um praktisches Hirtendasein und es geht um übertragenes Hirtendasein. Es fängt an in Genesis 2, dass der Mensch den Garten bewahren soll, also hüten soll, ein Gartenhüter werden soll. Dann geht es weiter über Abel, Abraham, Jakob, Mose war ein ganz wichtiger Hirte. Erstmal hat er 40 Jahre Schafe gehütet, dann hat er 40 Jahre ein Volk gehütet. Und David war auch ein Hirte, bevor er König geworden ist. Ein Hirte passt nicht nur auf die Herde auf und schert sie dann und melkt die Schafe und schlachtet sie dann irgendwann. Ein Hirte hütet, er wacht über seine Herde, er beobachtet sie. Und das steckt alles in einem hebräischen Wort Shamar. Dieses genaue Hinschauen und ein Gespür dafür bekommen. Er kennt die Schafe, er denkt von den Schafen her. Und da muss er erst mal reinwachsen. Ein Hirte ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Er erkennt Gefahren, spürt, wenn die Schafe irgendwas spüren. Er bewahrt sie, schützt sie, geht ihnen nach, rettet sie. Er kennt den Weg zu den Wasserstellen. Er weiß, wann sie wieder aufbrechen müssen mit der ganzen Herde, damit das Futter lang genug hinreicht bis zur nächsten Stelle, vor allem in einem Land, wo es auch viel Wüstenstellen gibt. Es geht hier ganz viel um Wahrnehmung, um Einfühlsamkeit. In Hesekiel 34 spricht Gott über Hirten, die überhaupt nicht nach seinem Sinn sind. Er sagt, so nicht. Als Hirten sieht er da die politischen und die religiösen Leiter des Volkes an und die Reichen. Und er sagt, eure Aufgabe ist es eigentlich, mein Volk wie eine Herde Schafe zu führen, aber ihr versagt komplett. So geht das nicht weiter. Jetzt komm ich. Und dann sagt er Folgendes. Denn so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen und werde sie retten. Ich werde sie herausführen und sammeln und ich werde sie weiden. Das Verlorene will ich suchen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Hier macht Gott klar, was er unter einer Hirtenaufgabe versteht. Und wenn Jesus mitten in dieser Rede, die öfter unterbrochen wird, sagt, ich bin der gute Hirte, dann kann man das ja unterschiedlich betont lesen. Ich bin der gute Hirte, das sehen wir hier auch, dieses Ich bin. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Aber ich glaube, dass Jesus eigentlich damit meint, ich bin der gute Hirte, von dem Gott hier in Hesekiel 34 spricht. Und er verheißt da außerdem noch einen Hirten, der kommen wird, der ganz sichtbar seine Herde leiten wird. Und der genau das tun wird, wovon er selber hier gesprochen hat. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und das stößt natürlich nicht unbedingt auf Verständnis unter den Leuten seiner Zeit, die genau wussten, was sie da erwarten wollten und sollten. Gut, es geht um Hirten, es geht aber vor allem in diesem Text auch um die Schafe. Schafe sind vom Alten Testament her gesehen reine Tiere. Sie durften gegessen werden und sie durften geschlachtet werden als Opfer, wo es um ein ganz besonderes Bild für die Beziehung von Gott und Mensch geht. Sie sind reine Tiere, weil sie gespaltene Hufe haben. Da ist etwas durchgespalten, da ist etwas getrennt. Und sie sind Wiederkäuer. Das heißt, sie sammeln erstmal, schlucken das und irgendwann kommt es ihnen wieder hoch, was noch nicht verdaut ist. Und dann kauen sie das so lange, und das ist oft sehr lange, bis es so weit ist, dass sie es schlucken können und dass ihr Darm das so weit aufnehmen können, dass sie gut genährt werden. Und ich glaube, dieses Bild ist fantastisch. Das ist ein bisschen eklig, genau. Aber ist es euch nicht schon mal so gegangen, dass ihr Dinge geschluckt habt in eurem Leben und irgendwann kamen sie euch massiv wieder hoch? Nehmt es mal einen Moment lang wahr in euch. Solche Erinnerungen. Wo habe ich Dinge geschluckt? Vielleicht auch in meinem Glauben, so das, was ich glauben sollte, was zu diesem Glauben, diesem christlichen Glauben in der Gruppe, wo ich aufgewachsen bin, dazugehörte oder auch in meiner Erziehung. Und wann kam das massiv wieder hoch? Und hast du das schon wieder gekaut? Manchmal würgen wir diese Sachen dann einfach wieder runter, aber dadurch werden sie nicht verdaulicher. Und wenn wir sie einfach nur ausspucken, nützt uns das auch nichts. Wir müssen die Dinge so lange kauen, bis wir etwas Nahrhaftes darin gefunden haben. Schafe sind ansonsten ziemlich friedlich untereinander, bis auf den Widder vielleicht. Sie sind machtlos. Und das ist das Wort, was in der Bibel häufig für sanftmütig gebraucht wird. Sie sind eigentlich recht hilflos. Sie können sich nicht wehren, wenn Wölfe, Bären oder Löwen kommen. Sie sind geduldig. Sie sind bedürftig. Sie müssen zusehen, dass sie sich gut versorgen, wenn sie die passende Weide bekommen haben. Der Hirte zeigt ihnen die Weide. Ernähren müssen sie sich selber. Das kann der Hirte nicht für sie machen. Höchstens bei ganz kleinen Lämmchen, wenn die die Muttermilch nicht mitkriegen, die kann er ein bisschen peppeln. Dafür geben sie Wolle und, wenn der Mensch es mal braucht, auch Milch. Das sind so diese zwei Hauptdinge, die sie geben können, ohne selber dann zugrunde zu gehen. Das heißt, wir werden warm für den Winter. Wir können die Wolle nehmen, um uns warm anzuziehen für den Winter, um nicht zu frieren. Und wir können Milch verwenden für Schwache, um sie wieder aufzupäppeln. Das ist etwas ganz Tolles, was sie uns geben. Im Alten Testament geben sie natürlich auch ihr Fleisch, aber anscheinend scheinen sie da in erster Linie dafür da zu sein, um für diese Opferriten da zu sein, was ein bisschen eigenartig ist. Und ich merke so, wenn ich eingeladen werde in die Herde Gottes und dann denke, und dann soll ich irgendwann geschlachtet werden, danke bestens. Also diese Angst, die darf dann ruhig auch mal hochkommen und dieses Mal rückfragen, auch das, was da wieder hochkommt, was bedeutet das eigentlich? Da sage ich an dieser Stelle schon mal, was wir häufig übersehen, ist, dass das Einjährige sind, die da geopfert werden. Das heißt, die sind schon ausgewachsen, die haben schon eine ganze Runde Leben, einen ganzen Jahresverlauf hinter sich. Bei denen sieht man nicht mehr, dass das kleine Lämmchen sind. Kleine Lämmchen wurden nicht geschlachtet in der Regel. Die gehörten nicht zu diesen Riten dazu. Und Gott machte hier eigentlich nur eine symbolische Ansage und sagt, so wie das Lamm getrennt wird, aufgeteilt wird in unterschiedliche Bereiche und ein Bereich geht sofort in Gottes Nase hinein. Also das Fett ging in Rauch auf und daran hat Gott sich gefreut. Das ist ein Wohlgeruch für ihn. Also, und das ist das innere Fett vor allem gewesen. Also irgendetwas ist in diesem Schaf als Bild für etwas im Menschen, das direkt zu Gott geht und was in die Nase steigt, das vergessen wir nicht so schnell wieder. Und dann gibt es das, was verbrannt wird, aber allerhöchstens bis zum nächsten Morgen. Und dann wird daraus Asche und Erde, neue Erde, die kommt an einen heiligen Ort und da kann etwas Neues wachsen. Asche ist etwas ganz Fruchtbares. Und das Fell bekommen die Priester und das Blut, wird gesagt, gibt Gott an den Altar. Also da, wo das Lamm geopfert wird, da wird auch wieder Leben hingegossen. Und Gott sagt, ich gebe dieses Blut für euch an den Altar. Und das Blut bedeutet Leben. Ich gebe euch neues Leben. Ich gebe euch etwas wieder zurück. Da wird nicht einfach Leben genommen, sondern da wird Leben gegeben. Jo, soweit die Vorrede. Das Spannende ist an dieser Johannesgeschichte, dass Jesus hier sagt, ich bin der gute Hirte. Aber vorher hat Johannes, der Täufer, über ihn etwas anderes gesagt, nämlich, seht, das ist Gottes Lamm. Und das müssen wir jetzt irgendwie erstmal zusammengekriegen. Ein Lamm, und so wird Jesus auch oft genannt, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und ein Hirte gleichzeitig, geht das denn? Ihr kennt vielleicht die weltberühmte Herde, wo das tatsächlich geht. Ich habe einen Vertreter dieser Herde mitgebracht. Das ist der Jüngste. Das ist Timmy. Timmy, das Schäfchen. Timmy mit seinem Schnuller. Einmal hochhalten. Hier ist Timmy. Ganz kuschelig. Und die Herde wird nicht geleitet von dem Bauern, dem sie gehört. Der kümmert sich da eigentlich gar nicht drum, außer beim Scheren. Der schert die Schafe. Und eigentlich ist das die Aufgabe des Hundes. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Bitzer, genau, dankeschön. Aber eigentlich wird diese Herde geleitet von einem Schaf. Und dieses Schaf sieht gar nicht so alt aus. Das sieht auch eher aus, als wäre das so ein ausgewachsenes Lamm. Dieses Schaf heißt Sean. Sean heißt so viel wie Johannes. Johannes ist die Gnade oder die Gabe Gottes. Und Sean sorgt dafür, dass am Ende des Tages alles wieder gut ist. Dass Timmy seinen Schnuller wieder hat und schlafen kann und dass alle genug zu fressen kriegen. Ich möchte jetzt Jesus eigentlich nicht unbedingt mit Sean vergleichen. Und ich hoffe, dass ihr nicht nur das aus dieser Predigt behaltet, aber wenn ihr heute Nachmittag statt eines Lobpreisliedes die Titelmusik von Schon das Schaf nicht mehr loswerdet oder irgendwann in den nächsten Tagen, genau, dankeschön, dann hoffe ich, dass ihr euch auch an die einzelnen Punkte erinnert und dass es vielleicht doch einfach ein gutes Bild für das ist, was Jesus uns in seiner Rede hier vermitteln möchte. Der erste Punkt ist, es geht rein. Rein zu den Schafen. Jesus sagt hier, wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen tut der Schafhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und dann geht es weiter. In Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Ich bin die Tür zu den Schafen. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Also es geht um ein Herauskommen, um ein Hineingehen und gerettet werden. Das habt ihr vielleicht schon selber erlebt, deswegen seid ihr vielleicht auch hier, dass ihr gemerkt habt, irgendetwas hat euch gerufen. Irgendwie habt ihr eine Sehnsucht gehabt oder eine tiefe Not und habt euch plötzlich nach einem Retter gesehnt, der euch herausholt aus dieser Misere, der euch hilft, der euch beisteht und der euch nach Hause bringt in einen Schutzraum. Jesus spricht davon, dass wir durch die enge Pforte eingehen sollen. Und das ist möglicherweise auch eine Bedrängnispforte. Also das ist eine Tür, die sich öffnet, wenn wir in totaler Not uns befinden. Egal, ob das eine äußere oder innere Not ist. Da geht es um Enge bei diesem Wort und um Bedrängnis, um Feindschaft, die ich erlebe und um Angst. Also eine Tür, durch die ich eigentlich nur durchgehen will, wenn ich nicht anders kann, weil sonst mache ich mein Leben lieber selber. Das ist auch eigentlich ganz okay, erstmal. Genau, durch diese Pforte ruft Jesus uns erstmal hinaus und in diese Beziehung mit ihm hinein und in diese Sicherheit hinein. Das wird der Hof genannt, der Stall, wo die anderen Schafe auch sind, wo mein Innerstes, was eigentlich hilflos ist und friedlich ist, was sich nach Frieden sehnt, und was sich aber selbst nicht mehr helfen kann, was da einen Schutzraum bekommt. Die Bibel spricht hier von Shalom, von Frieden, ein Raum, wo ich vollständig werden kann. Christina Broderek nennt das einen inneren Raum, einen Raum, wo ich in mir Jesus begegne, einen Raum, in dem die Würde gewahrt bleibt, meine Erbarmungswürde. Hier darf ich sein, wie ich bin. Jesus ist da und Jesus ist ganz für mich. Und hier kann mir niemand durch die Seele latschen. Hier hat niemand ein Anrecht auf mich. Hier bin ich sicher und gerettet und heil. Hier kann ich heil werden. Nehmt euch noch mal eine Minute zum Wahrnehmen. Wo kenne ich das? Wo kenne ich diese innere Not, auch wenn es mir äußerlich vielleicht gut geht? Wo sehne ich mich nach diesem Shalom, nach diesem Zuhause, nach diesem inneren, sicheren Raum? Und dann bitte Jesus, dass er dir zeigt, wo dieser Raum ist. Dass er dir die Tür öffnet und dich hineinlässt und du Sicherheit findest. Und Jesus sagt, die Diebe und die Räuber, die rauben das Leben. Aber ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt und ihnen Leben gibt. Also hier verkehrt sich etwas. Die Schafe sind nicht dazu da, um geschlachtet zu werden, sondern um leben zu dürfen. Der zweite Punkt, jetzt geht's wieder raus. Da heißt es dann, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wird nicht nur eingehen und für immer da drin bleiben, sondern auch wieder hinausgehen. Und warum? Damit er Weide findet. Denn wenn ich immer nur hier drin bleibe und nicht mehr aus mir rauskomme, dann verhungere ich. dann werde ich verkümmern. Meine Muskeln und alles, meine Beziehung, dann wird alles verkümmern. Also nur immer hier in diesem Shalom-Raum bleiben, das geht leider nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr gerne in sich sind und mit Jesus zusammen. Und ich könnte da ganz lange bleiben. Und mich fordert das sehr heraus. Mir macht das sogar ein bisschen Angst, wenn Jesus sagt, hier komm, ab ins Leben, pack mal wieder an. Die Menschen sind mein Geschenk an dich. Und ich mag Beziehungen, habe ich schon mal gesagt, nicht unbedingt immer so gerne, weil die bringen in mir auch so ungute Gefühle hervor und Anteile von mir, die ich gar nicht so lustig finde. Da werde ich auf einmal ganz bissig und ablehnend und neidisch vielleicht und so weiter. Ziehe mich wieder in mich zurück und dann wird das schwierig und ja. Sean, das Schaf, mobilisiert seine Herde. Er macht mit ihnen Frühgymnastik, versucht sie abzuspecken, ihren ganzen Müll aus dem Fell zu holen, was sich da so angesammelt hat. Und er denkt sich Sachen aus, wo er sagt, es muss noch mehr geben in diesem Leben als Schaf, als einfach nur zu fressen. Lasst uns mal ein Abenteuer wagen. Ich will, dass meine Herde lebendig ist, weil in mir so viel Leben ist und ich habe Lust auf Leben. Und dann kommt das Abenteuer und meistens alles sehr unverhofft und dann gibt's große Schwierigkeiten. Aber Sean ist sehr listig und hat immer wieder gute Ideen, wie er das Ganze wieder retten kann und am Ende des Tages irgendwie doch alles wieder gut ist. Zu diesen Abenteuern gehören diese freundlichen Herren. Das ist nur einer davon. Die Schweine, da gibt's manchmal richtig Ärger. Aber Sean, merkt man schon auch immer wieder, er ist nicht bösartig. Also er würde die jetzt nie versuchen zu killen oder so, sondern er versucht, ja, mit denen irgendwie klarzukommen, ihnen manchmal das auch vielleicht heimzuzahlen, wo sie so richtig mies drauf sind. Aber diese Nachbarn, die gehören in dieser Welt dazu. Und ich habe den Eindruck, dass es Gott hier tatsächlich um ein Wachstum geht, dass es Leben in Fülle nur da geben kann, wo wir auch herausgefordert sind, wo wir uns aneinander reiben. Es gibt in dieser Welt Dinge, die sind so schrecklich, da wollen wir nur noch raus. Das ist okay. Und die sollten wir auch nicht gut nennen. Aber so mein Teil ist tatsächlich diese Herausforderung anzunehmen. Diese Welt, diese Erde ist wichtig. Sie gehört von Anfang an der Schöpfung zum Himmel dazu. Gott schuf Himmel und Erde und dann legt Gott erstmal auf der Erde los. Es geht um Wachstum und am Ende des Tages habe ich eine Geschichte. Am Ende des Lebens habe ich eine Geschichte zu erzählen. Ich finde das völlig faszinierend. Als ich nach Marburg kam, hatte ich das Gefühl, ich bin irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ich bin völlig uninteressant. Und dann hatte ich aber eine kleine Geschichte zu erzählen. Und inzwischen bin ich 40 Jahre weiter. Nee, stimmt nicht ganz, 30 Jahre. Und diese Geschichte ist länger geworden. Und da gehört auch einiges an Leid dazu. Und auch wenn ich dieses Leid nie persönlich wählen würde, hat es mich unglaublich weitergebracht. Es hat mich wachsen lassen. Und ich glaube, dass viele von euch vielleicht ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht nehmt ihr noch mal einen Moment und denkt mal darüber nach. Wo hat euch das Unschöne dieses Weltenlebens schon weitergebracht? Vielleicht Jesus sogar näher. Und dann vielleicht noch die Frage, wo hast du Lust auf mehr Leben? Und wofür brennt eigentlich dein Herz? Ich glaube, dieses Herzensbrennen hat Gott in uns hineingelegt, so wie bei Mose. Als Mose am brennenden Dornbusch steht, da brennt nicht nur der Dornbusch und nicht nur Gottes Herz für sein Volk, sondern Moses Herz brennt auch schon seit 40 Jahren für sein Volk. Das hat er nur verdrängt. Und Gott erinnert ihn wieder dran und sagt, komm, du willst doch dieses Volk retten, oder nicht? Ich bin mit im Team. Lass uns loslegen. Und das kann Angst machen erstmal vor den Gefahren, vor den Konsequenzen. Vielleicht Angst dabei, verloren zu gehen. Und Jesus betet zum einen in Johannes 17, ich bitte nicht, Vater, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst. Und in Johannes 10, nochmal Vers 27 bis 29, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und es kann sein, dass wir dann immer wieder auch in diesen inneren Stall flüchten und immer wieder um Jesus ringen, mit Jesus um das Leben ringen, mit Gott um das Leben ringen. Und da manchmal ist es hilfreich, einfach nur im Ausatmen Jesus zu sagen, innerlich, damit wir wieder zur Ruhe kommen, den Atem betrachten, vielleicht die Hände zusammenzunehmen, zu sagen, hier wie dieser Raum zwischen meinen Händen Geborgenheit vermittelt, da bin ich und da spreche ich Jesus und das Leben hinein. Das Letzte, was ich gefunden habe und was mich sehr herausfordert auch, ist die Frage, willst du ein guter Hirte werden? Das steht nicht in Johannes 10, aber in Hesekiel 34, in dem, was Gott da anklagt, und in der Geschichte von Petrus, der am Ende den Auftrag bekommt, die Schafe zu weiden und die Lämmer zu hüten oder umgekehrt. Da wird es eigentlich für mich sehr deutlich, dass wir diese Einladung haben, zu guten Hirten zu werden. Dazu gehört vielleicht tatsächlich auch erstmal, sich einzugestehen, ich bin kein guter Hirte. Ich gehöre zu diesen reichen Menschen, die auf Kosten von anderen leben. Das ist so. Und dazu zu sagen, ja. Aber auch zu spüren, in mir ist eine Sehnsucht danach, besser zu werden, ein besserer Hirte zu werden. Das wird in diesem Leben möglicherweise nicht ganz gelingen, aber es kann schon mal ein Training sein. Und es gibt, glaube ich, so ungefähr 4 Punkte, wo ich denke, das könnte hilfreich sein. Der erste Punkt ist, sei ganz Mensch. Dann weißt du, wie die anderen Schafe sich fühlen. So wie Jesus auch ein Lamm ist. Und Jesus auch ganz Mensch geworden ist. Er weiß, wie die Menschen sich fühlen. Bei ihm wissen wir haben einen Fürsprecher. Wir haben einen, der für uns ist, weil er weiß, wie wir uns fühlen. Jesus beobachten ist der zweite Rat. Schau ganz genau hin, wie Jesus das macht, wie Jesus seine Herde weidet, wie er die einen empfängt und heilt und wie er die nächsten losschickt und wo er die hinschickt, was er denen für Aufgaben gibt, was für Herausforderungen er denen gibt. Das ist total spannend. Sei begeistert von Jesus als den Hirten. Und wenn du das nicht bist, wenn du merkst, dass du eigentlich keine Begeisterung hast für ihn, dann sprich mit ihm mal darüber. Dann sag ihm das. Sag ihm, Herr, ich weiß nicht, was ich an dir finden soll. Wenn du wirklich so ein guter Hirte bist und wenn du mich vom Hocker reißen willst, dann mach das bitte. Dann gib mir irgendwas, was mich begeistert. Timmy ist total begeistert von Sean. Das ist sein großer Held. Und ich bin sicher, er möchte später genauso werden. Und eigentlich möchten wir werden wie Jesus. Deswegen nennen wir uns Christen. Der dritte Punkt ist, denke ich, was ganz Wichtiges. Ich glaube, dazu, ein guter Hirte zu werden, dazu gehört Reife. Wir müssen wachsen und reif werden. Das können wir nicht von Anfang an. Weizenkörner sind erst dann reif, wenn der Halm tot ist. Ein einjähriges Lamm hat schon einen Weg hinter sich. Eltern werden, dadurch bereits auch eine Reife, sich auf diese Hingabe einzulassen, die dann kommt und sie überwältigt uns dann trotzdem noch. Geistesfrüchte müssen erst wachsen. Und das Letzte, ich glaube, wir müssen einmal, mindestens einmal, sehr gründlich auf die Nase fallen. Sehr gründlich versagen in unserem Glaubenssystem. So wie Petrus es nicht fassen konnte, dass Jesus auf einmal nicht mehr sein Held war, sondern so schwach wurde, dass er sagte, den kenne ich nicht. Also den kenne ich bisher gar nicht. Von dem muss er sich distanzieren, weil da kommt er noch gar nicht mit diesem Gottesbild, mit diesem realen Gott, den er da sieht. Und er fällt so auf die Nase, er verleumdet Jesus, er verleugnet ihn, er distanziert sich von ihm. Und dann kommt Jesus wieder und er muss sich furchtbar gefühlt haben. Und Jesus vergibt ihm und setzt ihn neu ein, weil gerade jetzt mit der Erfahrung kann er neu anfangen und kann er seine Schafe weiden. Das heißt, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn wir mal so richtig versagen, auch wenn sich das total Mist anfühlt, aber aus Mist kann man immer noch was machen. Wir können bei Jesus eigentlich nicht verloren gehen, weil immer, wenn wir das tun, dann hört er unseren Schrei und dann kommt er. Das hat er zugesagt. Und das möchte ich euch zusagen, euch nochmal kurz die Einladung weitergeben, zu ihm reinzukommen, gerade wenn ihr diese Not spürt, euch einladen zu lassen, durch diese Bedrängnispforte reinzukommen, bei ihm Sicherheit zu finden, in diesem inneren Raum, wo eure Würde gewahrt ist und wo ihr heil seid. Rauszugehen, euch herausfordern zu lassen, in die Welt zu gehen, das, was ihr habt, hineinzutragen, das zu tun, wofür euer Herz brennt. Und so begeistert von Jesus zu sein, hoffe ich, dass ihr Lust habt, auch ein guter Hirte zu werden. Auch wenn ihr dabei vielleicht zigmal versagt, das ist okay. Amen.